This podcast is sponsored by Skylight Calendar. Let's be real. Running a household can be exhausting and chaotic. And finding the perfect Mother's Day gift, it's not exactly a no-brainer. Until now. The Skylight Calendar is the best way to organize the family and give everyone, especially mom, some peace of mind to enjoy the things that matter most. The Skylight Calendar is a smart, touchscreen calendar that keeps track of and manages the chores, dinner planning, groceries, and to-dos for the whole family. The Skylight Calendar automatically syncs each family member's digital calendars and displays them all together on one color-coded touchscreen. It even doubles as a digital picture frame, so you can finally share all those special moments that are just sitting on your phone. As a limited-time offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight calendar when you go to skylightcal.com/easy. That's SKYLIGHTCAL.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightcal.com/easy.
Herzlich willkommen hier zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Heute wird es zunächst um Equal Care gehen, denn der Equal Care Day steht ja diese Woche Donnerstag an, am 29. Februar. Ja, findet nur alle 4 Jahre statt, der 29. Februar, und ist symbolisch dafür gedacht, dass Care-Arbeit, Sorgearbeit zu Hause ja auch unsichtbar ist, in der Gesellschaft unsichtbar ist und sehr wenig wertgeschätzt wird. Deswegen nur alle 4 Jahre.
Also er wird jedes Jahr gefeiert, aber
genau, er wird am 1. März dann gefeiert. Ne? Ja, genau, 1. März. Aber eigentlich ist der Tag der 29. Februar, weil yes. Schalt ja alle 4 Jahre ungefähr. Und wir haben dann im Anschluss noch jede Menge Dinge an Neuigkeiten, die wir hier besprechen wollen.
Ja, du hast mir vorab ganz viele Links geschickt. Ich habe ja hier ausgearbeitet, was wir über Equal Care erzählen wollen. Und dann schickst du mir, wir müssen noch darüber reden, darüber. Ja. Ich hoffe, das wird keine eskalierende, super lange Folge, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil alle News, die du geschickt hast, sind besprechenswert.
Wunderbar. Marie, du hast gerade schon gesagt, du hast den ersten Teil ausgearbeitet, dann fang doch mal an. Womit starten wir denn heute?
Ja, also ich wollte einfach noch mal so ein bisschen aktuellen Stand, wie steht es denn eigentlich um die Care-Arbeit? Und ich habe kurz recherchiert, weil es gibt ja den Gender-Care-Gap, ja, der groß kommuniziert wurde vor ein paar Jahren. Damals lag er bei 52,4%. Das heißt, dass die Frauen 52,4% mehr Care-Arbeit leisten als die Männer. Ja? Ist wahrscheinlich auch der einzige Gap, wo die Frauen irgendwie vorne dran sind. aber ja, also das war damals die Zahl. Und ich habe gedacht, da muss es doch irgendwas Neues geben, irgendwelche abgedateten Zahlen, weil die Zahl wurde nämlich 2017 im Gleichstellungsbericht, im zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung veröffentlicht. Und es war aber, glaube ich, Zahlen von 2012 und 2013 oder so. Also es waren quasi alte Zahlen, die dann da erstmal nicht veröffentlicht wurden. Und ich habe jetzt recherchiert, es gibt keine neuen Zahlen. Es gab schon den dritten Gleichstellungsbericht letztes Jahr.
Und 2022 und die Zahlen werden im ersten Quartal 2024 veröffentlicht.
Das heißt, es kommt bald?
Genau, es kommt bald.
Da bin ich auch mal gespannt.
Es gibt sogar eine Veranstaltung dafür, die ist aber leider nicht öffentlich.
Okay, ja, also es war so, dass dieser, genau, der letzte Gleichstellungsbericht, der dritte, ist 2021 erschienen und da gab es eben keine neuen Zahlen zu dem Gender Care Gap. Ich habe den vorhin komplett durchgelesen, aber dann bin ich sehr gespannt, wie sich diese Zahl entwickelt hat. Ich befürchte leider, dass sie sich nicht groß verändert hat.
Genau, am Mittwoch. Marielle, 28.02., 13.30 Uhr bis 15 Uhr, ein Fachgespräch, wo bleibt die Zeit? Zeitverwendungserhebung 2022, aber wird leider nicht digital übertragen. Aber man könnte sich da jetzt anmelden und dahin fahren zum Statistischen Bundesamt.
Okay, das werden wir wohl nicht schaffen.
Nee, das wird in unseren Zeitplan am Mittwoch nicht mehr reinpassen.
Na, da hoffe aber ich
gehe dann davon aus, dass... Ich gehe davon aus, dass wenn jetzt am Mittwoch dieses Fachgespräch stattfindet, dass dann auch im März, im Laufe des März dann auch der Bericht veröffentlicht wird. Und dann werden wir selbstverständlich dann hier darüber im Podcast sprechen.
Ja. Ja, das machen wir auf jeden Fall, weil, also das würde mich wirklich interessieren, ob es da wenigstens eine kleine Verbesserung gibt, ja, weil so gefühlt in unserer Bubble. Über das Thema Bubble werden wir dann auch gleich nochmal sprechen. Es ist ja schon so, dass die Männer sich immer mehr beteiligen wollen und das auch tun. Aber ja, ich bin einfach gespannt, was die gesamtgesellschaftliche Erhebung da ergibt. Du kriegst schon so, ich glaube, du hast weniger Hoffnung als ich.
Naja, also was, du hast gerade schon von Bubble gesprochen, ne? Also ich meine, bei uns ist es ja auch so, dass wir tatsächlich überall darüber reden, aufklären und zeigen, wo sind da dann die Probleme, in die Diskussion mit den Menschen gehen und dadurch natürlich auch eine Veränderung herbeiführen.
Ja. Ja, und das auch so gespiegelt bekommen, gell? Dass Leute sagen, weil wir darüber geredet haben, ändere ich mein Verhalten. Aber wir reden natürlich nicht mit allen Leuten in Deutschland. Leider.
Nee, so weit ist es nicht.
Ja, also was ich noch spannend fand, ich habe mir da nochmal den Artikel Equal Care, eine Bestandsaufnahme auf der Seite des Equal Care Days durchgeschaut. Und ganz am Anfang sind auch noch einige Zahlen, die ich einfach echt schockierend finde, weil wir reden ja über Care-Arbeit, es gibt bezahlte und unbezahlte. Ja? Also das Unsichtbare ist vor allem die unbezahlte Care-Arbeit. Also zu Hause sich um die Kinder kümmern, Pflege von Angehörigen, den Partner bei mentalen Problemen unterstützen, solche Dinge. Aber es gibt ja auch die bezahlte, die berufliche Care-Arbeit. Und das finde ich halt auch so spannend. Die wird in Deutschland ja vorrangig von Frauen geleistet. Das überrascht wahrscheinlich niemand. Aber die harten Zahlen mal zu sehen, Frauen sind, also in Kindertagesstätten arbeiten zu 96% Frauen, in Grundschulen 90% Frauen, bei privaten Pflegediensten 87%, in Krankenhäusern und Pflegeheimen 85%, im Reinigungswesen 75%. Im Gesamtdurchschnitt über die ganzen Care-Berufe hinweg sind es 84%. Und dabei muss man jetzt halt auch mal sehen, dass die Führungspositionen in diesen Sachen dann doch wiederum meistens Männer haben. Ja? Also es steht hier, dass die Männer da mit einbezogen sind, die wenigen, die quasi da arbeiten, und dass die aber halt eben überproportional viel dann in den Führungspositionen sind. Ja, also das finde ich schon spannend, ja, dass in der bezahlten Arbeit es genau auch schon so ist, dass das vorrangig die Frauen machen, und was natürlich vielleicht auch wieder dafür spricht, warum diese Berufe vergleichsweise schlecht bezahlt sind. Im Privaten sind sie gar nicht bezahlt und im Beruflichen sind sie schlecht bezahlt.
Ja, das ist ja zum Beispiel auch das Phänomen bei Köchinnen, nennen wir mal Fernsehköche, also die Männer, nennen wir mal welche.
Was, im Fernsehen die Köche?
Ja.
Naja,
ja, der so im Rampenlicht Melzer, steht.
Steffen Hensler und so.
Ja, also fallen dir direkt welche ein, ne?
Ja, ja. Wenn so, ich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenke, fallen mir noch ein paar mehr Fernsehköche ein.
Ja, der Ali zum Beispiel oder der Rach und so, ne? Also da sind schon sehr viele präsent. Und die
gab es nicht noch den Johann Lafer oder so?
Ja, genau. Also die touren ja überall in den ganzen Shows rum, immer zu Primetime und so weiter. So, und jetzt nennen wir mal Köchinnen, Fernsehköchinnen.
Kenn keine.
Ja. Also ich muss jetzt auch googeln. Letzter Eintrag ist vor fast 3 Jahren. Da wird zum Beispiel Cornelia Poletto oder Sarah Wiener, Maria Gross.
Ah ja, Sarah Wiener habe ich schon gehört.
Ja, okay. Lea Linster werden da genannt. Und aber die sind, also wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest und fragen würdest, nennen wir mal entweder Köchin oder Koch, der dir aus dem Fernsehen bekannt ist, dann werden da auch nur Männer sein.
Ja, und das, obwohl im Alltag wahrscheinlich vorrangig die Frauen kochen, gell?
Ja, zu Hause werden fast ausschließlich Frauen kochen, ja.
Tja. Tja, also das ist der aktuelle Stand zu den Zahlen. Ich will auch gar nicht viel weiter darüber reden, sondern ich wollte das einfach nochmal so ein bisschen als Einordnung geben zum Anfang, warum wir über Care-Arbeit sprechen müssen, weil sie einfach wahnsinnig viel Zeit einnimmt, ja? Vor allem von Frauen. Und weil wir auch in der Partnerschaft wirklich das uns bewusst machen müssen, wie das bei uns verteilt ist. Also, was macht denn meine Partnerin, mein Partner noch alles neben dem Job, neben der Beziehung und so weiter? Und fühlen wir, dass das in Ordnung ist? Jetzt nur mal auf unsere Beziehung bezogen. Und ich glaube, wenn man da einfach mal das Thema anschneiden möchte zu Hause, dann ist es auch toll, mit diesen Zahlen zu starten, um einfach Aufmerksamkeit überhaupt erstmal auf das Thema zu kriegen. Weil ich glaube, wenn man erfährt, ja, Frauen arbeiten durchschnittlich 52,4% mehr an Care-Arbeitsthemen im Privaten, also verwenden 52% mehr ihrer Zeit für Care-Arbeit. Ich glaube, dann hören schon auch viele Männer vielleicht mal mit zu, weil sie dann auch sagen, oh, das ist aber sehr viel mehr.
Ja, ja. Vor allem, wenn da nochmal aufgedröselt wird, was unter Care-Arbeit tatsächlich alles zusammengefasst ist. Und wenn man dann auch nochmal den Mental Load erklärt, Das Einkaufen ja nicht nur der Akt des Einkaufens ist, sondern da ja jede Menge dazugehört, dann führt das schon zu einer Veränderung. Das ist auch das, was wir jetzt in unserem Umfeld spüren, erfahren, was du am Anfang so als Bubble bezeichnet hast. Deswegen ist es total wichtig, darüber zu reden, und deswegen machen wir das heute auch, denn Donnerstag ist Equal Care Day und es gibt ja bundesweit ganz viele Veranstaltungen vom Equal Care Day. Und da hast du ja jetzt auch eine Veranstaltung auf die Beine gestellt und hast da doch einige Erfahrungen gemacht, als du angefangen hast, Menschen dafür zu gewinnen und in die Kommunikation zu gehen, gerade auch auf politischer und wirtschaftlicher Ebene.
Ja, genau. Also es gibt, wie gesagt, ja den bundesweiten Equal Care Day und da gibt es ein großes Online-Event. Aber für all diejenigen, die irgendwie aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen, habe ich in Hanau was auf die Beine gestellt mit den Wirtschaftsjunioren. Wir machen eine Panel-Diskussion, wir haben eine mit Birgit Happel, eine wunderbare Speakerin, und eben aus der regionalen Wirtschaft einige Leute, die sich aufs Panel setzen, mit unterschiedlichsten Hintergründen. Und da wir wollen darüber sprechen, wie quasi der Einfluss der Care-Arbeit aufs Erwerbsleben ist, ja, was Arbeitgeber tun können, um zu unterstützen und so weiter. Und es war wirklich spannend, als ich am Anfang gesagt habe bei den Wirtschaftsjunioren, ich möchte eine Veranstaltung zum Equal Care Day machen, da waren die sofort offen und haben gesagt, ja, okay, aber sie hatten auch alle keine Ahnung, was der Equal Care Day überhaupt ist. Und ich musste erklären, warum, denke ich, ist das ein Thema, was wir als Wirtschaftsjunioren bespielen sollten. Und die waren dann sofort offen und haben gesagt, ja klar, machen wir. Ich habe aber auch gemerkt, ich habe dann innerhalb der Gruppe gefragt, wer will denn helfen? Wer will denn mitorganisieren? Und da kam so gar nichts, weil die Leute sich nicht von dem Thema angesprochen gefühlt haben. Also jetzt am Ende würde ich sagen, von diesem Tag habe ich vermutlich 90% alleine organisiert. Da gab es jetzt so ein paar Unterstützungen natürlich, dass unsere Pressesprecherin einen Presseartikel geschrieben hat, dass einer, der sich mit Technikthemen auskennt, der kümmert sich um Mikrofone und solche Sachen. Ja? Aber bei mir läuft alles zusammen, weil die anderen mit dem Thema noch gar nicht so richtig, das gar nicht richtig greifen können, weil sie sich damit nicht jeden Tag beschäftigen, so wie wir. Und das war das eine. Und dann habe ich eben angefangen mit städtischen Vertretern zu sprechen, mit PolitikerInnen zu sprechen und auch mit UnternehmerInnen zu sprechen, um die einzuladen, um zu sagen, hier kommt doch bitte alle dahin. Und es war wirklich sehr, sehr schwer, dass die verstanden haben. Die haben mich immer erstmal, ich habe gesagt, ja, es gibt den Equal Care Day und da machen wir ein Event. Und dann kam immer so, Equal Care Day, was bedeutet das? Dann musste ich erklären, was Care-Arbeit ist. Dann musste ich erklären, warum das einen Einfluss aufs Wirtschaftsleben hat. Und wenn ich das erklärt habe, haben sie alle verstanden und haben gesagt, ja klar, geht mir auch so oder habe ich auch schon erlebt. Also dann waren immer alle an Bord. Aber ich fand es schon interessant, weißt du, wenn wir in Instagram über den Equal Care Day sprechen oder über Care-Arbeit, jeder checkt das, weil das unsere Bubble ist.
Und weil es bei uns auch nicht mehr unsichtbar ist. So, und das ist nämlich, ich meine, wenn wir später noch bei den ganzen News und so weiter dazu kommen, es ist, hat schon Systematik, dass Care-Arbeit einfach unsichtbar ist. Und sie ist damit auch, und das hast du ja jetzt an erster Hand erfahren, in unserem Sprachgebrauch unsichtbar. Ne? Sie steht nicht im Duden drin, es ist kein offizielles Wort sozusagen.
Und aber ich merke, ich habe dann auch angefangen, nicht mehr von Care-Arbeit zu sprechen, sondern ich habe dann von Sorgearbeit gesprochen, um die Hürde des englischen Begriffes rauszunehmen. Es hat aber überhaupt nichts geändert.
Nee, steht ja auch nicht im Duden drin. Ne? Hat ja auch quasi keine Relevanz und ist genauso unsichtbar wie der englische Teilbegriff Care-Arbeit. Und deswegen ist es so wichtig, da immer wieder drüber zu sprechen und vor allen Dingen auch zwischen Care-Arbeit und Erwerbsarbeit zu differenzieren.
Ja, also was mich auch mega freut, wir haben inzwischen über 40 Anmeldungen für den Donnerstag. Ich schätze mal, jetzt, wo wir das hier nochmal erzählen, werden wir bestimmt die 50 knacken. aber das ist richtig toll, ja, weil wir hatten am Anfang, als ich das mit dem Frauenbüro der Stadt Hanau besprochen habe, haben die mich gefragt, wie viele Plätze haben wir denn in dem Raum? Da habe ich gesagt, naja, wenn wir uns eng kutschen, dann können wir 80 bis 100 Leute unterbringen. Und dann hat damals die Frau vom Frauenbüro hat gesagt, ja, dann machen wir das, dann kriegen wir das hin, dass wir da 100 Leute haben. Und dann habe ich das damals erzählt in meinem Wirtschaftsjuniorenkreis und haben die gesagt, naja, also mal gucken, gell? Und wir haben sonst bei Veranstaltungen so 30 bis 40 Leute da. Und ich bin mega stolz, dass wir jetzt quasi die durchschnittliche TeilnehmerInnenzahl von unseren Veranstaltungen schon überschritten haben. Ich meine, klar, ich weiß nicht, ob dann alle kommen, aber allein von den Anmeldungen her ist es schon überschritten. Und vor allem ganz viele Leute aus unterschiedlichsten Bereichen kommen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Diskussion laufen wird und ob wir damit so einen kleinen Impuls geben können, dass mehr in unserer Stadt zumindest, in unserer Region, ja, das Thema vielleicht auf den Schirm kommt. Und dass es vielleicht auch direkt heißt, lasst uns nächstes Jahr eine Folgeveranstaltung machen. Lasst uns das wieder machen. Lasst uns im Gespräch bleiben darüber. Das ist meine Hoffnung. Und da bin ich sehr gespannt. Weil ich schon auch gemerkt habe, wenn man es dann erklärt, die Leute checken es. Ne? Und es berührt sie alle. Weil jeder seine eigenen Erfahrungen mit dem Thema hat.
Natürlich. Also im Alltag ist es ja erlebbar. Also wir kennen ja alle die Situation, dass ja auch nicht in die Spülmaschine geräumt werden oder dass man abends noch putzt oder wer morgens aufsteht und so weiter. Also das ist ja schon den Leuten mehr oder weniger bewusst bekannt. Aber dadurch, dass nicht drüber gesprochen wird, dadurch, dass es unsichtbar gemacht wird, fehlt halt auch der Austausch dazu.
Ja, genau. Naja, gucken wir mal, gell? Ich werde berichten in unserer nächsten Folge wahrscheinlich schon, wie der Equal Care Day in Hanau so war. Wenn jemand noch teilnehmen möchte, der Link ist in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch anmeldet und dabei seid. Dann könnt ihr auch Mike und mich persönlich sehen und mit uns quatschen. Weil wir stehen nicht auf einem Panel. Wir haben einfach Zeit als Teilnehmende, mehr oder weniger. Ich muss vielleicht kurz die Begrüßung machen. Aber ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch, Mike. Weil dich habe ich ja natürlich auch angemeldet.
Auf jeden Fall.
So, jetzt merke ich, du bist schon abgeschweift, glaube ich. Du möchtest wahrscheinlich weitermachen.
Nein, du hast hier noch einen dritten Punkt aufgeschrieben.
Genau. Alle. Ja. Aber ich dachte, du willst zu dem dritten Punkt kommen.
Ach so. Nee, du hast jetzt hier Tipps, um mehr Fairness zu sorgen. Hast du welche aufgeschrieben? Und zwar ein Mental Load Test. Ich glaube, den haben wir hier auch schon mal gemacht, oder?
Ganz genau, den haben wir schon mal gemacht. Ich würde die Folge auch in den Shownotes nochmal verlinken. Aber ich dachte, viele Leute sind ja vielleicht auch später mit dazugekommen. Und es gibt vom Equal Care Day selbst den sogenannten Mental Load Test. Und den kann man einfach mal machen, gerade am Anfang, wenn man anfängt, sich in der Beziehung mit dem Thema zu beschäftigen. Zu sagen, lass uns mal gucken, wie steht's denn um unsere bisherige Verteilung in Bezug auf Mental Load. Es war für uns ja damals auch sehr erhellend. Wahrscheinlich wäre es sogar spannend, das jetzt nochmal zu machen. Kann man wahrscheinlich immer mal wieder tun. Also den Test verlinken wir auf jeden Fall auch. Und ich würde auch sagen, dass man so eine Bestandsaufnahme als Paar da einfach mal machen kann, auch mit so einer App wie Equally. Darüber hatten wir auch eine Folge am Jahresanfang. Oder auch einfach ganz klassisch mal einen Zettel und einen Stift nehmen, alles aufschreiben, was auf der Platte ist, um mal sichtbar zu machen, was denn alles an Care-Arbeit anfällt. Ja? Weil oftmals denkt man ja so, ach, das mache ich so nebenher und die Spülmaschine schalte ich noch schnell an und so. Aber was es denn dann doch alles ist, dass man eben noch an einen Arzttermin denken muss, dass man noch einen Termin mit der Versicherung macht, dass man sich um ein Geschenk kümmert und so weiter, ist dann doch spannend, das mal zu sehen und zu gucken, wie ist es verteilt. Macht das alles eine Person? Gibt es vielleicht einzelne Bereiche, die immer eine Person übernimmt? Gibt es vielleicht auch Hochphasen terminlich? Ja? Vielleicht gibt es ja auch so eine Phase, bei vielen ist ja so, zum Beispiel Jahresende ist zu viel beruflich zu tun, dann fährt die eine Person vielleicht zurück und macht mehr da. Also ja, ich finde das schon wichtig, dass man da auch immer mal wieder so ein Check-in macht und zu gucken, wie steht's denn eigentlich? Wenn man Fairness möchte, muss man erstmal wissen, wie der aktuelle Stand ist.
Das finde ich auch. Und wir haben das ja auch schon des Öfteren gemacht. Ihr könnt hier im Podcast mal suchen danach. Da haben wir den Test live hier gemacht und da könnt ihr das Gespräch auch mal nachvollziehen, wie das bei uns so war. Und ansonsten laden wir euch natürlich da gerne zu ein. So, du hast noch mehr Punkte hier hingeschrieben.
Genau. Also, wenn es um die Verteilung geht, ist es auch nicht so, dass man einfach 50-50 macht. Sondern ich würde auch aus unserer eigenen Erfahrung heraus sagen, dass man wirklich auch darüber reden sollte, was sind denn die eigenen Stärken, die Bedürfnisse, was ist das die jeweilige Zeitkapazität, ne? Und dann auch auszuprobieren, das immer wieder anpassen zu dürfen. Also ich glaube, das ist was wir jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder gemerkt haben, dass wer ist für was verantwortlich, sich auch immer mal wieder ändert für bestimmte Themen. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das auch so. Es darf aber nicht als Ausrede verwendet werden. Ne? Also ja. Sachen nach Stärke und Bedürfnisse ausrichten und zu kommunizieren. Also einmal die Sachen zu kommunizieren und dann natürlich die Aufgaben auch irgendwie danach zu verteilen. Das ist schon richtig und gut, aber es muss sich schon die Waage halten. Und ich kann jetzt nicht einfach als Mann hergehen und sagen, naja, ich habe im Haushalt überhaupt gar keine Stärke und meine Bedürfnisse sind eigentlich, dass du putzt. Und,
oh Gott, da gibt es ja auch so tolle Statistiken, gell? Von Männern, die sich extra dumm anstellen, nur damit sie nichts machen müssen. Und dann sagen, ja, ich kann es ja nicht.
Oh, genau, also das zählt nicht und das meinen wir hier auch nicht, sondern wir meinen, dass man ein ausgeglichenes Verhältnis, beide von Care- und Erwerbsarbeit haben und dann geguckt wird, welche Bereiche liegen vielleicht der einen Person mehr und welche Bereiche liegen der anderen Person mehr. Aber grundsätzlich sollte die Arbeitslast gleichmäßig auf die beiden Schultern verteilt sein und dann
hast
kann man
ein
halt
Beispiel?
Ein bisschen gucken. Naja, bei uns ist es ja zum Beispiel so, dass du durch dein BWL-Studium halt schon mehr Stärken hast, was jetzt zum Beispiel die ganze Steuersache bei uns angeht. Das heißt, du machst zum Beispiel unsere Steuererklärung und dafür beschäftige ich mich mehr mit unseren Investitionen, die getätigt werden. Und dann ist es halt so, dass wir dann in den Austausch gehen. Das heißt, du erzählst mir, was in der Steuer passiert ist und ich erzähle dir meine Gedanken zu den Investitionen und dann treffen wir gemeinsam eine Entscheidung. Dann ist es bei uns jetzt auch so, dass wir durch meinen Schlaganfall ich in der Erwerbstätigkeit momentan nicht so fit sein kann oder nicht so viel leisten kann, wie ich das auch gerne würde. Wodurch wir dann quasi die Gesamtlast auch ein bisschen verschoben haben. Das heißt, du hast momentan mehr in der Erwerbstätigkeit zu tun, ich habe mehr in der Care-Arbeit zu tun, weil ich die Aufgaben freier mir in den Tag legen kann und sie weiter stückeln kann als die Tätigkeiten, die ich jetzt im Unternehmen hätte. Und so wandert und wechselt das. Oder wir haben davor jetzt zum Beispiel gehabt, dass wir unsere Räume nach Verantwortlichkeiten aufgedröselt haben. Also du bist weiterhin jetzt zum Beispiel für die beiden Gästezimmer verantwortlich. Das heißt, du musst gucken, dass dafür, dass es geputzt ist, dass es gefegt ist, dass der Staub gewischt ist, dass die Fenster geputzt sind und so weiter, alles in diesem Zimmer.
Dass die Betten gemacht sind.
Genau, und ich kann mich dabei komplett raushalten. Ich habe dafür alle anderen Räume. Das heißt, wenn ich die Küche habe, dann ist bei mir fällt dann halt auch rein, dass Essen im Kühlschrank ist, dass Essen geplant ist, dass Essen gekocht ist und der Abwasch erledigt ist und die Spülmaschine dann auch der ausgeräumt ist. Ne? Aber das sind dann halt über Verantwortungsbereiche sind wir da gegangen und wir machen es immer noch so, dass wir immer wieder ein Check-in haben und sagen, okay, wie ist denn unsere Belastung gerade? Hat sich das jetzt über die Zeit hinweg etwas verschoben und an welchen Stellen können wir denn aktuell nachjustieren?
Ja, und ich möchte auch nochmal sagen, ich merke das im Moment gerade extrem, wie entlastend das ist, wenn man sich über manche Dinge keinen Kopf mehr machen muss. Weißt du? Also wir haben jetzt seit ein paar Wochen das wirklich so hart aufgeteilt mit dem Haushalt. Und es hat mich so sehr erleichtert. Also das kann ich jetzt nach ein paar Wochen echt sagen. Es ist, natürlich mache ich immer noch Dinge und räume irgendwie mal was weg und so. Aber ich spüre nicht mehr die Verantwortung dafür. Und es entlastet mich so stark, nicht ständig zu denken, ich bin nicht genug und ich mache nicht genug und es ist nicht ausreichend und so, sondern zu wissen, es ist okay, es ist nicht meine Aufgabe.
Genau. Momentan würde ich sagen, hast du halt 80% Erwerbsarbeit und 20% Care-Arbeit und bei mir ist es andersrum. Und aber über die Zeit hinweg wird das Ziel eigentlich schon wieder sein, dass wir uns beide in den 50% anziehen. So, und aber das ist jetzt eine Sondersituation und wie gesagt, da muss man halt drüber im Gespräch bleiben und gucken, wie man das am besten managen kann.
Ja, und da sind wir wieder an dem Punkt, gell? Kommunikation ist alles.
Ja.
Ich habe hier noch so als letzten Punkt zu dem ganzen Equal Care Thema, dass es ganz wichtig finde, dass wir das wirklich in die Gesellschaft rausbringen. Und deshalb ist der Equal Care Day auch so wichtig und all die Veranstaltungen, die dazu gemacht werden. Weil wir haben jetzt so ein bisschen von uns erzählt, wie wir das machen. Und es ist schon ein hartes Thema, gell? Es ist ein immer wiederkehrender Aspekt, den man besprechen und bedenken muss in einer Beziehung. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass sich gesellschaftlich da mehr ändert, mehr Aufmerksamkeit drauf ist und so weiter. Damit es nicht immer so dieser individuelle Kampf ist. den jedes Paar für sich ausfechten muss, sondern dass einfach es selbstverständlicher wird, dass man darüber redet und dass es für die Männer selbstverständlicher ist, dass das ein Thema ist. Und für die Frauen ist auch selbstverständlicher ist, dass sie das nicht alleine alles wuppen müssen. Von daher bin ich sehr froh, dass es diesen bundesweiten Equal Care Day gibt und würde euch wirklich auch alle aufrufen, geht zu dieser digitalen Veranstaltung. Schaut mal auf der Website vom Equal Care Day vorbei. Es gibt ganz viele Events, so wie wir das eben in Hanau machen. Gibt es einen Kalender, wo man sich anschauen kann, was gibt's wo an dem Tag. Vielleicht ist ja auch was in eurer Nähe dabei. Und geht am besten zusammen hin und nehmt auch alle Freundinnen und Freunde mit. Ja. Um da einfach dafür ja einen Beitrag zu leisten, dass sich das gesellschaftlich immer mehr verankert, das Thema.
Genau, ich wollte nur eine Sache ergänzen, und zwar hier in der Hanauer Veranstaltung ist es auch so, dass in der Panel-Diskussion ein Sitzplatz leer ist und der ist quasi für alle, die im Publikum stehen oder sitzen und dann auch ihre Perspektive, ihren Beitrag leisten möchten, um über Care-Arbeit zu sprechen. Das heißt, man kann sich dann einfach auf diesen Sitzplatz setzen, kriegt das Wort und kann dann ja etwas dazu beitragen. Und,
ja, ich glaube, du sitzt schon auf glühenden Kohlen, oder?
Na, das weiß ich gar nicht. Das kommt so drauf an, wie der Abend sich entwickelt. Aber ich finde das eine ganz wichtige Sache, weil man kann ja in so einem Panel, ich meine, da sitzen dann vier Leute.
Fünf.
Oder fünf Leute, aber trotzdem, selbst mit fünf Leuten kriegst du quasi nicht alle Aspekte und alle Perspektiven, die so in unserer Gesellschaft vorhanden sind und die auch vor allem bei diesem Thema wichtig sind, abgedeckt. So, das funktioniert nicht, sondern du musst immer irgendwie einen Ein- oder Ausschlussverfahren machen. Und deswegen finde ich so einen offenen Sitzplatz in einem Panel tatsächlich eine hervorragende Idee, weil damit jede Person im Publikum die Chance hat zu sagen, okay, hier meine Sichtweise, meine Perspektive, die fehlt jetzt hier gerade und die möchte ich kundtun und sich dann dort hinzusetzen und das Wort zu ergreifen.
Ja, so ist es. Ja.
Dann, Marielle, steigen wir in die News ein oder möchtest du hierzu noch was sagen?
Nee. Alle Links sind in den Shownotes. Wir werden wahrscheinlich immer wieder über das Thema reden. Und jetzt sprechen wir über all die Links, die du mir geschickt hast.
Ja,
Mit welchem willst du anfangen?
Fangen wir an mit dem Jahreswirtschaftsbericht 2024. Und zwar hatte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend einen Instagram-Post losgeschickt, in dem stand, dass Mütter durchschnittlich 28 Stunden in der Woche arbeiten würden und haben damit ja sehr heftige Kritik losgetreten, die sie nicht so ganz verstanden haben. Denn sie haben immer wieder darauf hingewiesen, naja, es geht ja um die Zahlen aus dem Jahreswirtschaftsbericht und wir haben ja auch da nochmal hingeschrieben, es geht um Erwerbsarbeit. Aber in dem Bild an sich haben sie einfach nur von Arbeit gesprochen. Das heißt, das Bundesministerium hat hier an der Stelle auch mal wieder dafür gesorgt, dass Care-Arbeit unsichtbar gemacht wird, weil es einfach nur von Arbeit gesprochen wurde. Und Frauen arbeiten oder Mütter arbeiten natürlich nicht nur 28 Stunden, sondern 28 Stunden ist das, was in der Erwerbstätigkeit stattfindet. Und das ist auch nur die Durchschnittszahl unter all den Müttern, die überhaupt erwerbstätig sind. Das heißt, alle anderen, die zum Beispiel durch Elternzeit oder Pflege von Angehörigen nicht erwerbstätig sind aktuell, die fallen in dieser Statistik runter. Und Marielle, wenn du auf die Seite 48 des Jahreswirtschaftsberichts gehst, dann siehst du da das Schaubild 12. Und da findest du, dass Mütter eine Erwerbsquote mit, wenn sie 25 Jahre alt sind, von knapp über 30% haben. Also, Es steigt dann erst und erst so im Alter von 44, 45 Jahren haben sie zu den Nichtmüttern, also den Frauen ohne Kindern aufgeschlossen, wo dann die Erwerbsquote bei so 80% liegt. Das heißt, all diese Frauen, all diese Mütter, die hier nicht erwerbstätig sind, die sind in diesen 28 Stunden auch gar nicht drin erfasst. So, ansonsten wäre diese Zahl natürlich noch wesentlich niedriger gewesen. Das Spannende ist, dass 2010 25 Erwerbsstunden pro Woche bei Müttern da gestanden haben. Und
es sind 3 Stunden gestiegen.
Genau, es sind 3 Stunden gestiegen. Und bei Vätern ist es so, dass es von 2010 waren es noch 41,8 Stunden Erwerbsarbeit. Und das ist gesunken auf 40,4 Stunden pro Woche. Also ein leichter Rückgang.
Wo ist die fehlende Zeit?
Fehlende Zeit?
Naja, Frauen arbeiten 3 Stunden mehr, Männer aber nur 1,5 weniger.
Nee, das heißt, die Wirtschaft hat einen Plus gemacht.
Mhm. Ja, genau, die Wirtschaft hat einen Plus gemacht. Aber wo bleibt die Zeit, die dann ja wahrscheinlich nicht mehr in die Familie gesteckt werden kann?
Das verstehe ich nicht.
Naja, irgendwer muss sich ja um die Kinder kümmern und um den Alltag und den Haushalt und so weiter. Machen die Frauen das weiter zu den 28 Stunden on top, alles alleine? Oder haben die Männer quasi reduziert, um einen Teil davon aufzufangen? Wie funktioniert das?
Ja, also das ist jetzt reine Spekulation. Aber
ich weiß, da kannst du mir keine Antwort geben. Das war nur der erste Gedanke, der in meinen Kopf kam.
Wir können ja trotzdem mal ein bisschen überlegen. Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass tatsächlich die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen ausgeweitet wurde und dadurch etwas Zeit freigeschafft wurde. Das hat sich auf jeden Fall in dem letzten Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnten entwickelt. Dann haben wir gegebenenfalls, dass die Kita hier drin ist. Also ich weiß nicht, ab welchem Jahr dieser Betreuungsanspruch, rechtliche Betreuungsanspruch ab einem Jahr geltend war. Das ist auch noch nicht allzu lange her.
Ach, das gibt es schon seit 10 Jahren oder so.
Ja, aber vor 10 Jahren war 2014, Marielle.
Ja, das stimmt.
Und wir vergleichen hier 2010 mit 2022. Also das heißt, das könnte noch ein Faktor reinspielen. Aber dann muss ich auch sagen, also wenn das jetzt alles in diesen 12 Jahren, in dieser Dekade stattgefunden hat, dann ist der Effekt tatsächlich noch relativ gering, ne? Also quasi ein wirtschaftliches Plus von 1,5 Stunden pro Familie im Schnitt. Ist jetzt nicht so viel, kann man sich überlegen, wirken die Maßnahmen nicht oder sind die vielleicht falsch gestaltet? Und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass sich grundlegend eigentlich nichts geändert hat, sondern Frauen, Mütter das on top leisten. Also das heißt, sie gehen einfach 3 Stunden mehr in die Erwerbstätigkeit plus das, was sie vorher quasi alles an Care-Arbeit schon geleistet haben und haben jetzt einfach nur 3 Stunden mehr zu tun und die Väter einfach 1,5 Stunden weniger. Das ist natürlich reine Spekulation, wäre aber auch eine Möglichkeit.
Ist einfach die Frage, was ergeben die Zahlen nächste Woche zur Care-Arbeit?
Ja, genau. Ja, sehr guter Punkt. Das ist total spannend, die beiden Sachen dann in Relation zueinander zu sehen, ja. Ich möchte aber nochmal zu diesem Erwerbstätigkeitsquote zurückgehen. Und zwar ist es so, dass Väter eine höhere Erwerbstätigkeitsquote haben als Männer ohne Kinder. Vor allen Dingen, also Männer werden ja ungefähr so mit 33 Jahren zum Vater im Schnitt und da geht dann auch die Schere auf. Und das verstärkt sich dann so, bis die Kinder so im Teenageralter sind. Die Männer ohne Kinder gehen dann auf eine Quote von 80% zurück, während die anderen relativ stabil die ganze Zeit bei so ungefähr 95% bleiben. Und
ja, wahrscheinlich, weil sie nicht so sehr müssen, oder? Weil die können vielleicht eher mal sagen, ich reduziere ein bisschen meine Arbeitszeit oder ich mache Auszeiten oder so, wenn sie keine Familie zu versorgen haben.
Genau, also kann sein, dass da einfach das Sabbatical weiter hochsteigt oder andere Dinge drin sind. Ja. Das kann sein.
Oder, Mike, dass die selbst dann, wenn sie älter werden, ihre eigenen Eltern pflegen müssen und dafür mehr Zeit brauchen, weil sie keine Partnerin haben, die sich darum kümmert für sie.
Ja.
Du merkst, ich bin heute im Thesenmodus.
Ja, das könnte sein, aber das ergibt nicht so andere Statistiken, die ich kenne. Weil Pflege von Angehörigen machen schon noch eher die Frauen.
Bei den Single-Männern.
Ja, aber die Single-Männer dürfen ja dann auch keine Schwester haben.
Ach so.
Also ja, da muss schon, ne, da muss schon quasi nur ein sehr männliche Kindergeneration sein, dass die Männer das machen. Also zumindest von den Statistiken, die ich kenne.
Ja.
So, und was jetzt halt noch interessant ist, es wird hier erwähnt, aber es wird nicht beziffert, und zwar arbeiten Väter im Durchschnitt pro Woche mehr erwerbstätig als kinderlose Männer.
Mhm.
Aber da steht jetzt leider nicht dabei, wie viele Stunden das sind.
Okay, also würdest du empfehlen, diesen Bericht soll man sich mal durchlesen?
Ja, ich weiß jetzt nicht. Also ich meine, das sind 178 Seiten. Wir waren jetzt auf den Seiten 47, 48. Wer will, wir packen es mal in die Shownotes oder ihr sucht einfach nach Jahreswirtschaftsbericht 2024. Und aber mehr steht da jetzt auch nicht dazu drin.
Okay.
Genau. So, also Ja, und da hat das Bundesministerium einfach ein bisschen...
Ja, also was ich spannend fand, das haben ja sehr, sehr viele Leute unter den Post geschrieben, dass sie das nicht okay finden, wie das Ministerium das formuliert.
Ja.
Und die haben sich immer wieder gerechtfertigt und dann haben sie irgendwann einfach aufgehört. Sie haben einfach nichts mehr geschrieben, wo ich mir so denke, ja, also warum ändert ihr es nicht einfach?
Ja.
Aber gut.
Naja, so,
gucken Maria, wir weiter. Wollen wir vielleicht direkt zu den anderen News der Bundesregierung gehen?
Nein, weil ich würde gerne noch bei diesem Care-Arbeits-Blog kurz okay. bleiben. Ich würde gerne auf den Post von der Sandra Runge zu sprechen kommen. Du hast es doch bestimmt auch gelesen. Magst du es erklären?
Ich habe sogar kommentiert. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Die Sandra Runge ist ja Anwältin. Sie ist diejenige, die letztes Jahr im Sommer die Petition zur Elterngelderhöhung auch mit geführt hat, angeführt hat, durchgeführt hat. Genau. Und sie hat jetzt diese Woche veröffentlicht, dass sie einen Vater vertritt, gemeinsam, glaube ich, noch mit einem anderen Anwalt zusammen, der die Familienstaatszeit einklagt, beziehungsweise er klagt Schadensersatz ein für die Urlaubstage, die er nehmen musste, weil er sagt, er wollte eben die 2 Wochen Familienstaatszeit nutzen, auf die es laut EU-Recht ja einen Anspruch gibt. Er kann diese Vaterschaftsfreistellung aber nicht nutzen, weil die Bundesregierung es nicht umgesetzt hat. Jetzt muss er stattdessen 2 Wochen Urlaub nehmen und er möchte jetzt Schadensersatz für diese 14 Tage oder 10 Arbeitstage wahrscheinlich Urlaub haben, weil das ja jetzt nicht als Erholungsurlaub zur Verfügung steht. Mhm. Und die verklagen jetzt darauf die Bundesregierung.
Ja, und das hat
und ich find's mega.
Ja, und es hat für eine große Resonanz gesorgt. Also die Sandra Runge auf LinkedIn hat normalerweise so 200 Likes ungefähr. Es sind auch mal welche dabei, wo nur so 50 sind. Es sind mal welche dabei, die so 500 haben. Aber grundsätzlich sind es so ungefähr 200 Likes. Und dieser Beitrag von ihr hat 2300 Leute geliked. Und wurde auch direkt 31 Mal geteilt. Und das zeigt einfach auch schon, wie brisant dieses Thema ist und wie viel dahinter steckt. Also ne, 3.900 Leute folgen ihr, 2.300 Leute haben jetzt diesen Beitrag geteilt. Das ist eine unfassbar krasse Quote und zeigt einfach, wie viel Brisanz dahinter ist. Ich würde gerne noch ein Zitat vorlesen von dem Kläger.
Ja.
Das hat sie nämlich heute auch gepostet. Und er schreibt, oder er sagt, warum nicht Väter gleichberechtigt zum Mutterschutz bezahlt freistellen? Kommt es doch insbesondere dem Neugeborenen, aber auch der Mutter und somit allen dreien zugute. Die Politik sollte eine moderne, zeitgemäße Rahmengeberin sein. Stattdessen werden Kosten als Argument gegen die Einführung ins Feld geführt. Als ob die Inflation an den Bürgern und werdenden Eltern vorbeiginge. Mehr Mut zur Gleichberechtigung. Meine Klage soll die Rahmengeberin nun ermutigen, diesen Schritt zu gehen und ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Und gerade diese erste Frage, die gestellt wird, ist ja auch etwas, was wir immer wieder anbringen und immer wieder fordern, zu sagen, parallel zum Mutterschutz gibt es auch den Vaterschutz und wir machen daraus einen Familienschutz, damit es einfach auch geschlechtsneutral ist. Wer als Familie neu startet, also mit dem neuen Leben in der Familie startet, hat 8 Wochen unter vollem Lohnausgleich zu Hause bleiben zu können, um sich auf die Familie zu konzentrieren, weil dieses neugeborene Baby ist natürlich die Zukunft unserer Gesellschaft, wird später Steuern zahlen, wird in die Rentenversicherung einzahlen, wird Innovationen in dieses Land bringen, wird Arbeitskraft stellen und so weiter. Und das Mindeste, was wir eigentlich tun können, damit dieses Baby in unserer Gesellschaft aufgenommen wird, bestmöglich, ist beiden Elternteilen die finanzielle Stabilität zu geben, um hier diese 8 Wochen miteinander verbringen zu können.
Ja, und damit auch dazu beizutragen, dass das keine Sache nur für privilegierte Familien ist, gell? Weil wer die Kohle hat, wer sehr gut verdient, die Leute können das natürlich jetzt auch schon machen. Die können auch einfach sagen, er nimmt 8 Wochen Elternzeit ohne irgendeine Bezahlung. Das könnte er ja tun. Oder mit einem Monat Basiselterngeld und einem Monat Elterngeld plus. Was auch ein finanzieller Einschnitt für die Familie ist, was sich viele einfach nicht leisten können, dass da beide entsprechend betroffen sind quasi.
Ja, ich finde, es hat aber noch mal was anderes, weil es sind ja schon noch mal viele Hürden vorhanden. Momentan muss
ich
als zweiten Elternteil und da insbesondere als männlicher zweiter Elternteil, also als Vater, mich schon noch gegen sehr viele ungeschriebene Regeln, Ansprüche, Erwartungen und so weiter behaupten und muss da schon sehr standfest sein und sagen, ich mach das jetzt hier so und ihr könnt mir da gar nichts, weil das ist mein Recht.
Aber Mike, so das unterstützt doch meine These, dass das ein privilegiertes Thema ist. Die Leute, die sehr gebildet sind, die in hohen Positionen sind, die viel verdienen, die werden das viel eher durchdrücken, ja, und trotzdem machen, wenn sie es wollen, Mike.
Und ja, aber auch nicht in hohen Positionen, sondern ich glaube eher in den mittleren Positionen. Da, wo quasi noch gesagt wird, naja, es ist okay, wenn du mal diese Monate fehlst.
Ja, aber ich glaube, das ist besonders für diejenigen, die in gering verdienenden Rollen sind, besonders die würden davon profitieren, weil das sind
natürlich
die, die es überhaupt gar nicht machen. Weil
natürlich,
sie sagen, wir können uns das einfach nicht leisten und es hat noch nie jemand gemacht. Ja?
Ja.
Also wie oft
da
kriegen wir dann
einigen
die Mitteilung mit, mein Mann arbeitet Schichtdienst oder der macht arbeitet in irgendeiner Industriefirma oder so und da gehen Männer nicht weg.
Ja, ja, ja. Und wenn es verpflichtend wäre, zu sagen, hier Familienschutz, 8 Wochen, zack, das wäre einfach ein klares Statement und es würde sehr viel Ungerechtigkeit, die in unserer Gesellschaft existiert, an der Stelle aufheben.
Ja. Ja, weil das Argument, wir können uns das nicht leisten, würde auch einfach wegfallen.
Ja, und es würde auch einfach Hürden abbauen, ne, um dann quasi zu sagen, wir hätten dann 3 oder 4 oder 5 oder 6 Monate Elternzeit. Und ich meine, das ist sinnvoll. Ich habe neulich auf LinkedIn eine Studie geteilt, die du und Paulina gefunden haben, wo es darum geht, wann kehren quasi Mütter wieder in die Erwerbstätigkeit zurück, in Abhängigkeit davon, wie lange Väter aus der Erwerbstätigkeit rausgehen. Und das Erschreckende ist halt, dass wenn die Väter gar nicht rausgehen, erst also 2 Jahre nach der Geburt 75% der Mütter wieder zurück in der Erwerbstätigkeit sind. Und wenn die Väter aber 6 Monate rausgehen, dann sind diese 75% bereits nach neun Monaten nach der Geburt erreicht. Also das heißt, da wird sehr viel Zeit gewonnen in der Erwerbstätigkeit. Also eigentlich hat es ein großes wirtschaftliches Interesse, die Männer mehr in die Familie zu bringen, hier eine Gleichstellung zu ermöglichen, um dann natürlich auch wieder hinten raus mehr Arbeitskraft zu haben.
Ja.
Okay, dann lass uns zum nächsten kommen, und zwar zu der Ankündigung, die Steuer zu reformieren. Was hat das denn jetzt hier mit Elternsein zu tun?
Ach Mike, das haben wir doch eigentlich letzten Sommer schon diskutiert, da angekündigt wurde, dass die Koalition darüber redet, die Steuerklassen 3 und 5 abzuschaffen und stattdessen zu sagen, es gibt nur noch die Steuerklasse 4 für diejenigen, die verheiratet sind. Das nimmt jetzt wohl weitere Formen an, weil der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat jetzt gesagt, dass er da bald ein umfangreiches Gesetzespaket vorlegen wird, wo das ein Teil von sein wird, wo es aber grundsätzlich wohl auch darum geht, das Steuersystem einfach zu modernisieren und vor allem auch die IT der Finanzbehörden zu modernisieren, weil all die Neuregelungen, dass die in Kraft treten können, wird einfach noch dauern, weil die Rahmenbedingungen gar nicht so leicht umsetzbar quasi von der technischen Seite her. Und letzten Sommer ging es ja schon mal so durch die Medien, die Steuerklassen 3 und 5 sollen abgeschafft werden. Jetzt wird es wohl konkreter. Und vermutlich wird da dann bald erste Vorschläge kommen. Laut dem Bundesfinanzministerium ist es so, dass es für Ehepaare insgesamt gleich bleiben soll von dem, was sie zur Verfügung haben. Also es soll keine versteckte Steuererhöhung oder so sein. Ich bin gespannt, wie das sich auswirkt auf Lohnersatzleistungen, wie zum Beispiel auch das Elterngeld, weil das kann man ja im Moment durch eine Steuerklasse 3 schon erhöhen. Gibt ja genauso für Arbeitslosengeld oder so. Das wird ja vom Netto berechnet. Da bin ich gespannt, ob auch da eine Art Ausgleich erfolgt, damit das nicht die Leute benachteiligt oder ob das quasi unter den Tisch gefallen lassen wird und nur gesagt wird, ja, es gibt keine Steuererhöhung. Ja. Aber grundsätzlich finde ich es ehrlich gesagt gut, wenn die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden. Weil es drängt einfach die Frauen in die Steuerklasse 5 und in der Abhängigkeit des, ich glaube, das sind die Statistiken und Zahlen sehr eindeutig. Und grundsätzlich bin ich dafür. Ich bin nur sehr gespannt auf die Ausgestaltung.
Naja, wenn ich es richtig verstanden habe, soll dann einfach die Steuerklasse 4 mit Faktor den präsenteren Platz einnehmen. Na, ja, also ich meine, man kann es ja jetzt schon sagen. Also man kann ja jetzt schon
machen. Genau, aber das soll dann die Grundsache sein.
Genau, das soll dann quasi das sein. Ja. Und also, na, ja, Faktor würde ja einfach nur bedeuten, dass es mehr gewichtet ist an dem Einkommen.
Genau. Aber insgesamt macht es keinen Unterschied, wie viel man an Steuern zahlt. Das ist dann nur für die Verrechnung von der Steuererklärung quasi relevant.
Der Zeitpunkt ist halt da unterschiedlich.
Genau. Ne? Der Zeitpunkt ist anders, wann das Geld zur Verfügung ist. Und eben die Lohnersatzleistung, das ist eben das andere Thema, gell? Aber da können wir jetzt heute noch nichts zu sagen. Wir können quasi nur ankündigen, das, was wir letzten Sommer schon mal diskutiert haben, weil da ein bisschen Panik aufkam, wird jetzt so langsam konkreter und wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn es mehr gibt.
Ja. Okay, jetzt haben wir noch 3 heikle Themen.
Bin mal gespannt, wie schnell du diese heiklen Themen durchkriegst, weil du da ja bestimmt sehr emotional wirst.
Ja, also wer da jetzt keine Kraft hat, sich über Sexismus und Rassismus und so weiter da anzuhören und da in den Austausch zu gehen, dem wünschen wir hier schon mal einen schönen Start in die Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Für alle anderen, die wissen wollen, was da jetzt passiert ist und wieso das Ganze problematisch ist, ihr könnt gerne dranbleiben. Marielle, mit was willst du denn anfangen? Möchtest du lieber mit dem Woken Irrweg, warum die Münchner Sicherheitskonferenz doch in Ordnung ist, oder dem Mehrwegsystem von Vital anfangen?
Lass uns mit dem Mehrwegsystem anfangen. Das ist am längsten her, glaube ich.
Ein Startup, ein Unternehmen hat eine Werbung veröffentlicht oder jetzt ausgerollt, die da heißt Bold Job for Free. Und die Assoziation ist natürlich, dass es hier der Blowjob for Free ist. Also das heißt, es ist eine Sexanspielung, die hier verwendet wird, um das Produkt zu bewerben. Marielle, bevor wir da jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, wie hast du denn, als du die Werbung das erste Mal hier im Internet gesehen hast, reagiert und was hast du da dir so gedacht?
Also als ich es gesehen habe, war die Diskussion schon im vollen Gange, ehrlich gesagt. Das heißt, ich war da nicht unvoreingenommen. Also ich habe es gesehen für mich und habe mir gedacht, ah ja, Idioten. Aber ich habe mich nicht weiter reingehängt.
Okay. Ja, das
ich habe einfach, ich habe mir gedacht, Idioten und weg damit, keine Zeit für sowas.
Ja, keine Zeit für sowas. Wusstest du, dass das der Werbeplakatsieger ist? Die haben einen Preis dafür gewonnen für dieses Werbeplakat. Mhm. Also das heißt, du hast nicht nur eine sexistische Marketingagentur im Hintergrund, dann ein wie auch immer gestaltetes sexistisches Unternehmen, was das abgesegnet hat, sondern du hast auch noch eine Jury, die dem Sexismus ebenso verfallen ist und sagt, das ist die Kreativität und Innovation und das Beste, was wir in diesem Jahr zu bieten haben.
Ja.
So, hast du
ja, denn auch. Ich scroll auch gerade nochmal so durch die Kommentare durch und ja, ich bin froh, dass so viele Leute das scheiße finden und nicht wie ich einfach weitergegangen sind.
Ja, hast du denn mittlerweile für dich rausgelesen, warum das problematisch ist?
Die Werbung?
Ja.
Ja, natürlich. Die ist problematisch, weil sie damit wirbt, dass, also weil sie die Assoziation sofort weckt, dass die Frauen einen Blowjob geben müsste.
For free.
Genau,
for free. Weil sonst ist er bezahlt.
Genau, sonst muss man dafür bezahlt werden.
Ja.
Also ist quasi nicht nur das Bild, dass da die Frau, also das Bild, was von der Frau gezeichnet wird, sondern es ist auch noch diskriminierend gegenüber denjenigen, die tatsächlich sich für sexuelle Handlungen bezahlen lassen.
Ja, also das Problem grundsätzlich, also warum ist das sexistische Werbung?
Weil direkt das Bild der Frau in den Kopf kommt. Nein, wie sie einen Blowjob geben.
Ja, das ist vielleicht der zweite Teil, aber erstmal wird hier, also Vital, wer es nicht weiß, ist eine Mehrweg-Tupperdose. So, sehr schlicht formuliert. Und also das heißt, die haben was mit Nachhaltigkeit und einem Mehrwegsystem zu tun. Sie haben nichts, aber auch überhaupt nichts mit Sex zu tun. Nee. Und in dem Moment, wo quasi das Produkt mit einer sexuellen Handlung verknüpft wird, ist es eine sexistische Werbung. Wir kennen das von den Autowerbungen. Porsche hatte jetzt vor ein paar Monaten auf LinkedIn eine Anzeige geschaltet, wo sie das Auto neben eine sehr attraktiv und leicht bekleidete Frau positioniert haben. Auch das ist eine sexistische Werbung. Wir kennen es von den Sprüchen auf den Auto aus dem Handwerk. Latte verlegen, Rohr verlegen und so weiter. Also auch, da werden Sachen miteinander verknüpft, die nichts miteinander zu tun haben, nur um quasi dieses Lust-Befriedigungs-Sexgefühl zu erzeugen, was dann hauptsächlich die Männer anspricht, weil die sollen das lustig finden, die sollen an ihren Sex erinnert werden, die sollen die Frau möglichst heiß, attraktiv und geil finden, um dann diese Assoziation auf das Produkt zu übertragen und ihre sexuelle Lust, die sie dann haben, quasi mit dem Produkt zu verknüpfen und dadurch eher zu dem Produkt zu greifen. Das funktioniert bei Autos, hat das hervorragend funktioniert. Es wird immer als sexy und formschlank und bla 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 beschrieben und als totales Statussymbol, um Frauen auch leichter ins Bett zu kriegen. Also ne, so, und dieser Mechanismus wird sich auch hier bedient und damit ist es eine sexistische Werbung. So, jetzt wurde natürlich viel als Gegenargument gebracht, naja, aber einen Blowjob geben natürlich nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Ja, natürlich, nicht nur Frauen machen das, aber um einen Blowjob zu bekommen, brauchst du einen Penis. Anders kriegst du ihn nicht. Und das erste Bild, was eine Werbung erzeugt, oder vor allem, was jetzt diese Werbung erzeugt, bei fast allen Menschen, ist ja eine Frau, die einem Mann einen bläst und nicht ein Mann, der einen Mann einbläst. Das ist nicht die Assoziation, die nach vorne kommt. Das ist nicht das Bild, was die Menschen im Kopf haben, sondern die Assoziation ist die Frau zum Mann. Und dann natürlich auch direkt in der Hierarchie. Also die Frau kniet oder ist weiter unten oder wie auch immer. Also das heißt, dieses Bild, was da in den Kopf kommt und das jetzt verknüpft mit so einer Mehrwegdose, das passt einfach nicht. So, und das ist natürlich auf sehr vielen Ebenen sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, weil, wie du schon gesagt hast, dieses for free bedeutet, dass es normalerweise eben nicht for free ist, sondern dass man dafür bezahlt. Sondern diese Bezahlung kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Einmal das von dir genannte Sexarbeiterinnen, dann aber natürlich auch, wir haben es in unserem Buch Love and Money geschrieben und wir sagen es auch immer wieder auf Vorträgen, ein Viertel der Männer unter 35 erwarten beim ersten Date, wenn sie bezahlt haben, danach eine sexuelle Handlung. Also auch das wäre ja eine Art Bezahlung. Und deswegen ist diese Werbung und dieser Spruch auf so vielen Ebenen so sexistisch und so misogen, dass das eigentlich schwerfällt, so stehen zu lassen. Und ich bin froh, dass sehr viele Leute sich hier beschwert haben und da Kritik geäußert haben. Das Unternehmen hat nicht weiter darauf reagiert. Es hüllt sich im
Schweigen. Das habe ich auch gerade noch geguckt, ob da irgendwie eine Reaktion kam. Nix.
Nein, kam gar nichts. Auch auf LinkedIn wird die Werbung massiv kritisiert. Aber wie gesagt, ist ausgezeichnet, ist Sieger Werbeplakate hier in Deutschland. Also es ist
bin ich gespannt, unfassbar, ob da noch irgendwas kommt.
Ja, es kommt halt drauf an, ob die Kritik jetzt weiter gelassen wird und so weiter. Und das Unternehmen hat so ein bisschen in dem Post was dazu geschrieben und so und haben gesagt, ja, wie wichtig die Nachhaltigkeit und bla 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 ist. Aber das Unternehmen konnte auch nicht erklären, warum. Also sie wollten Aufmerksamkeit bekommen, aber sie haben halt keine Aufmerksamkeit für ihr Mehrwegsystem gehabt, was ja eigentlich eine gute Idee ist, dass wir weniger Wegwerfprodukte haben. Aber dafür haben sie keine Aufmerksamkeit bekommen, sondern die Aufmerksamkeit, dass sie sich jetzt als sexistisches, misogynes Unternehmen positioniert haben.
Ja.
Okay.
Let's go zu dem nächsten Ding, nächste Aufreger.
Ja,
wir machen weiter mit der Sicherheitskonferenz.
Ja, im letzten Jahr.
Das war ein Post von der Luisa Dellert.
Genau, und im letzten Jahr ging ein Foto durch die Landschaft, die 30 oder mehr Männer gezeigt haben, bei der Münchner Sicherheitskonferenz und die eigentlich alle hätten Zwillingsbrüder sein können.
Nicht ganz, aber es waren alles Männer mit entweder keinen Haaren oder weiß-grauen Haaren.
Naja, also die Diversität.
Also,
ja, also.
Und alle einen Anzug, einen blauen Anzug.
Es waren alle weiß, sie haben alle einen schwarzen oder blauen Anzug gehabt. Sie haben alle mehr oder minder die Haarfarbe gehabt. Manche haben halt ein bisschen lichteres Haar gehabt, manche ein bisschen weniger. Die Altersrange, würde ich sagen, ist hier keine 15 Jahre auseinander von den Leuten. Dazu der identisch geschmückte Tisch. Also es hätte tatsächlich auch ein großes Familientreffen der Patriarchen sein können und sonst nichts. Jetzt hat die Luisa Dellert dazu geschrieben, dass sie im letzten Jahr sich sehr über dieses Bild empört hat, wo denn da die Frauen sind.
Und es heute nicht mehr tun würde.
Genau, möchte dieses Statement jetzt zurücknehmen, sagt, naja, was wäre denn, wenn da jetzt nur 30 Frauen sitzen würden, dann wäre das ja auch nicht gegeben. Denn Feminismus muss intersektional gelebt und auch in unserer LinkedIn-Bubble umgesetzt werden. Und dann schreibt sie weiter, es ist in erster Linie nicht zwingend wichtig, wer an diesem Tisch sitzt, sondern was dort besprochen und umgesetzt wird, während 30 Frauen die Waffengeschäfte miteinander machen, wirklich feministischer, wohl kaum.
Da muss ich direkt mal was sagen.
Ja.
Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der 30 Frauen zusammen an einem Tisch sitzen und Waffengeschäfte machen.
Ja.
Wenn 30 Frauen an diesem Tisch gesessen hätten, bin ich mir sicher, hätten wir weniger Kriege auf der Welt.
Vermutlich. War ja auch einer meiner Kommentare, die ich dazu gegeben habe.
Ah, okay. Gut, habe ich noch gar nicht gesehen.
Naja, und dann ist halt das Problem, also wenn es quasi egal wäre, wer am Tisch sitzt, sondern es um das Thema geht und dadurch dann Intersektionalität gelebt werden würde, dann bin ich mir also zu 100% sicher, dass wir nicht 30 Mal denselben Mann in verschiedenen Graustufen quasi da sitzen hätten.
Ja.
Weißt du, also wenn das quasi Thema wäre, wenn es um die inhaltliche Diskussion gehen würde, wenn es nicht um Machtstrukturen gehen würde, wenn es nicht um tatsächlich die Machtstrukturen, also wer hat was zu sagen und wer kann sich am besten profilieren und wer hat den besten Status in der Gesellschaft, wenn es nicht darum gehen würde, sondern wenn es darum gehen würde, inhaltlich die besten Lösungen zu finden und es repräsentativ für die Gesellschaft gedacht werden würde, von diesen Leuten, die an diesem Tisch sitzen würden, dann würden nicht diese Leute an diesem Tisch sitzen.
Ja.
Weiß nicht, ob das verständlich ist.
Doch, ist verständlich. Ich stimme dir zu.
Und deswegen kann es nicht anders sein, als dass dieses Bild zwingend und notwendigerweise kritisiert werden muss. Denn jeder Funke Abweichung, der da reinkommt in dieses Bild, sei es Alter, sei es Hautfarbe, sei es Geschlecht, sei es Behinderung, so, all das würde diesen Konsens, diese Eindimensionalität dieser Sicherheitskonferenz auflösen und dafür sorgen, dass quasi bei allen folgenden Konferenzen dieser Art ein bisschen mehr Vielfalt, ein bisschen mehr Intersektionalität hineinkommen würde. Aber solange wir da nur diese 30 Männer in verschiedenen Graustufen sitzen haben, wird sich halt daran überhaupt nichts ändern.
Ja, und also, wie schon gesagt, ich glaube auch nicht, es braucht da jetzt nicht, man muss ja nicht die 30 Männer durch 30 Frauen ersetzen. Warum muss es denn immer so ein Extrem sein? Aber warum
Es
können
wurde ja auch
von.
von niemandem gefordert.
Genau. Also, ich meine, warum können nicht statt den 30 Typen da 15 Männer, 15 Frauen sitzen? Und warum können nicht alle da mal ein bisschen mehr Farbe in ihre Outfits bringen und die Altersrange mal ein bisschen diversifizieren? Vielleicht kann man sogar noch es schaffen, ein paar ethnische Hintergründe zu durchmischen. Also, ja, es gäbe so viele Aspekte, die da mehr Diversität reinbringen würden,
Vor allem
was
ist
nicht
das
einfach nur
nicht
ist,
unsere.
30 Frauen dahin zu setzen.
Und das ist auch nicht unsere Gesellschaft. Unsere
Nee.
Gesellschaft sieht nicht so aus.
Nee.
So, ne, also wenn du. Schulen sind ja eigentlich ein relativ. Also gerade Grundschulen sind ja eigentlich ein sehr guter Schnitt durch unsere Gesellschaft, weil in der Grundschule sind alle Kinder, die hier in Deutschland leben, sind alle
Ja.
in der Grundschule. So, und da hast du einen ziemlich guten Schnitt. Eine Grundschulklasse würde nie so aussehen. Du hättest in einer Grundschulklasse nie. Nur weiße Jungs sitzen, die sich in der nur darin unterscheiden, ob sie blau oder grüne Augen und blonde oder braune Haare haben.
Ja.
Das hättest du niemals in einer Grundschule, sondern du hast immer sehr, sehr viel Vielfalt in einer Grundschule drin. Und eigentlich, wenn wir jetzt darum gehen, wie sollten, also Dinge, die unsere Gesellschaft repräsentieren, wie sollten die aufgebaut sein, dann lohnt es sich meiner Meinung nach, einen Blick in die Grundschule zu werfen und das miteinander abzugleichen. Weil wenn die so aussehen würden wie unsere Grundschulklassen, dann hätten wir eine bessere Repräsentation unserer Gesellschaft.
Auf jeden Fall. Ja. Bin ich voll bei dir.
Ja, also, liebe Luisa, ich hoffe, das war ein Ausrutscher und ein Griff ins Klo. Und du überdenkst hier nochmal deine Position an der Stelle.
Aber das ist eigentlich auch ein perfekter Übergang zu unserem letzten Post oder letzten Artikel, über den wir sprechen wollten, aus der Serie Komische Aussagen, die.
Ich finde, das ist noch nicht mal aus der Serie komische Aussagen. Deine
Traurig.
Reaktion war, puh, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist dir mittlerweile was eingefallen?
Nee, wenig, ehrlich gesagt. Lass uns erstmal erzählen, worum es geht.
Genau, also
Es gibt einen
Fokus.
Gastbeitrag, der ist, glaube ich, ursprünglich im Business Insider erschienen.
Nee, Fokus Online. Das ist eine
Da ist es
Kolumne.
nicht ursprünglich erschienen.
Doch.
Business Punk.
Business Punk und Focus Online. Das ist eine gemeinsame Kolumne.
Genau, so jetzt ursprünglich hat Jana Enstaler, die ja auch Investorin bei der Höhle der Löwen ist und mehrfach schon Unternehmen selbst auch gegründet hat, sie hat einen Beitrag geschrieben für Business Punk und das wurde dann auch bei Focus veröffentlicht. Und dieser Beitrag ist für mich tatsächlich ein bisschen verstörend. Es geht um das Woke-Sein und um ihre Hoffnung, dass sie hofft, dass Männer bald wieder Männer sein dürfen.
Ja, genau. Gehen wir. Also der Artikel ist tatsächlich auf so vielen Ebenen so krass problematisch, dass wir ihn einmal durchgehen müssen. Also es scheut mich eigentlich, es zu reproduzieren, aber wir müssen es außer Kraft setzen. Wir müssen hier an der Stelle aufklären, weil es kann einfach nicht so stehen bleiben. Also es fängt damit an, dass sie hier schreibt, wer Ricky Gervais aktuelle Netflix-Stand-up Armageddon noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Gervais läuft 60 Minuten lang zur Höchstform auf und es gibt kaum eine Gruppe, die er nicht aufs Korn nimmt, egal ob Flüchtlinge, Dicke, Schwule oder Frauen. Alle bekommen ihr Fett weg. So, was da auffällt, es sind natürlich mal wieder nur marginalisierte Gruppen. Was hier nicht steht, sind weiße Männer.
Ja.
So, ne? Sondern es ist natürlich, dass hier nach unten getreten wird. Es steht jetzt hier aufs Korn nimmt, aber ich kann mir schon ziemlich gut vorstellen, wenn das Programm Armageddon heißt und sie es hier aufgreift, wie das Ganze abläuft. Also das heißt, hier wird nach marginalisierten Gruppen getreten, sich über sie lustig gemacht und sie damit weiter stigmatisiert, außer natürlich die weißen, erfolgreichen, heterosexuellen Männer. Dann schreibt sie, doch das wirklich Bemerkenswerte an Armageddon geschah erst einige Monate nach der Veröffentlichung. Es waren keine Demonstrationen vor dem Netflix-Hauptquartier oder X-Kampagnen, die Gervais Absetzung forderten. Ganz im Gegenteil, stattdessen gewann Armageddon tatsächlich den Golden Globe, Hollywoods zweitwichtigste Auszeichnung nach dem Oscar. Also das Problem an der Stelle ist, oder was jetzt hier verwendet wird, ist zu sagen, guck mal, da macht sich jemand über marginalisierte Gruppen lustig.
Und kriegt noch einen Preis.
Kriegt noch einen Preis dafür, wird damit ausgezeichnet. Das heißt, das ist völlig in Ordnung, das ist völlig legitim, was da gemacht wird. Was eigentlich hätte hier stattfinden müssen, ist zu sagen, guck mal, da macht sich jemand über marginalisierte Gruppen richtig krass lustig, tritt nach unten und wird damit gesellschaftlich durch einen Preis belohnt. Das sollten wir kritisch hinterfragen, weil es den Rechtsruck in der Gesellschaft der USA mit der gegebenenfalls bevorstehenden Wiederwahl von Donald Trump zu massiven globalen Problemen führen wird. Und natürlich einen Ausfall der USA, weil sie in einen Bürgerkrieg schlittern, weil die Spaltung immer größer wird, natürlich auch noch sehr problematisch wird. Also das heißt tatsächlich, um hier auf tiefgreifende gesellschaftliche Missstände und diesen krassen Rechtsruck, der momentan in vielen westlichen Ländern vollzogen wird, hinzuweisen und das kritisch zu sehen, wird hier eine gesellschaftliche Missentwicklung herangezogen, um zu legitimieren, nach marginalisierten Gruppen zu treten. Ist schon, muss ich schon sehr stark schlucken, ist schon sehr schwierig.
Ja, aber es geht schwierig weiter.
So, dann schreibt sie, da die großen Hollywood-Preise auf gesellschaftliche Entwicklung vorwegnehmen oder zumindest verdeutlichen, bedeutet dieser Preis nicht nur, dass Humor wieder Humor sein darf. Also Humor hat noch nie jemand verboten, sondern es geht mittlerweile nur darum, dass marginalisierte Gruppen, die ständig gedisst werden, keinen Bock
dass
mehr
das
haben,
kein Humor ist,
das hinzunehmen, sondern dann auch einfach sagen, hier, das ist nicht lustig, das gefällt mir nicht. So, und was die Leute immer vergessen, die hier nach Humor wieder Humor schreien oder nach Meinungsfreiheit schreien, ist, du kannst das meinetwegen sagen, aber dann musst du damit rechnen, dass die Person, die du angreifst, die du disst, die du öffentlich bloßstellst, die du auf einer Bühne bloßstellst, danach auch hergeht und sagt, ey, das war scheiße, was du gemacht hast. Das hat mir einfach nicht gefallen. Lass das sein. So, und wenn man diesen Gegenwind nicht abhaben kann, weil man seine eigene misogyne, ableistische oder wie auch immer Meinung in die Welt hinaus posaunt, dann muss man es einfach sein lassen.
Ja.
So, er bedeutet tatsächlich nicht weniger als das Ende des Siegeszugs der Woke-Bewegung in den USA und damit mit der bei solchen Themen üblichen Verzögerung, hoffentlich auch in Deutschland. Virtue Signaling, Political Correctness, Cancel Culture und das unsägliche Gendern wären damit Vergangenheit. So, und jetzt sind wir tatsächlich schon auf dem Weg in eine gute rechte Ecke, liebe Jana Enstaler. So, weil sich tatsächlich so auszudrücken, um andere Menschen nicht zu verletzen, sie in ihrer Würde nicht herabzusetzen, sondern sie als Teil dieser Gesellschaft, unserer Gesellschaft willkommen zu heißen. Seit wann ist das denn etwas Negatives? Also ich weiß, die AfD sagt, das ist was total Negatives und der rechte Flügel der CDU sagt, natürlich ist es total was Negatives. Aber so als Mitte der Gesellschaft und so weiter können wir doch nicht sagen, wir hören auf, Gruppen zu marginalisieren, zu unterdrücken, sie zu beschimpfen, zu dissen, bloßzustellen und so weiter. Und das ist scheiße, dass wir das jetzt aufhören. Die Woke-Bewegung war in ihrem Kern gut und mutig und hatte ursprünglich das Ziel, Unterschiede zwischen gesellschaftlichen Gruppen und darauf basierende Privilegien aufzuzeigen und anzuprangern. Das Ziel hat sich nicht geändert. Die Sache ist nur, dass mittlerweile Erfolge einstehen und es sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass wir gendern. Also das heißt, eine inklusive Sprache verwenden, wo Menschen einfach nicht mehr ausgeschlossen werden und sie nicht einfach nur mitgedacht, sondern auch mitgenannt werden. Es führt zum Beispiel dazu, dass wir Quoten haben in bestimmten Bereichen unseres Arbeitsmarktes, um diese Missstände aufzubrechen. Es heißt, dass wir solche Veranstaltungen wie den Equal Care Day haben und so weiter und so fort. Das sind ja Erfolge, die aus einer Bewegung, die sich für gesellschaftliche Gleichstellung einsetzt, in den Alltag übergeschwappt sind. Und jetzt sagst du, das ist aber scheiße. Also du kannst das entweder gut finden oder scheiße finden, aber du kannst nicht das eine sagen, das ist im Kern gut und mutig, aber dann sagen, ja, aber das, was jetzt quasi da rausgekommen ist und dass meine Privilegien jetzt nicht mehr so geil sind, das finde ich jetzt scheiße. Das funktioniert halt nicht. So, ausgehend vom Kampf gegen Rassismus in den USA wurde die Woke-Bewegung in einem Phänomen in der gesamten westlichen Welt, besonders sichtbar in der Frauenbewegung und im Kampf um die Gleichberechtigung der Geschlechter. Der große Irrweg war jedoch, dass aus dem Ziel der Gleichberechtigung irgendwann die Gleichmacherei wurde. So, und jetzt sind wir tatsächlich im AfD-Jargon.
Ja. Ja, und das ist auch was, was, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Mike. Es ist einfach frustrierend. Dass sowas auch noch von einer Frau kommt, weißt du?
Naja, es ist, also sie outet sich hier als Pick-Me-Girl.
Als was?
Pick-Me-Girl. Nee. Das sind Frauen, die sich bei dem Patriarchat, also bei den machtgebenden Männern einschleimen und rufen, hier, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Ich bin doch so wie ihr, ich bin doch so, ich mach doch das, wie ihr so seid und so. Und ich finde das ja total gut und setze mich so für euch ein. Okay, also, na, so, lasst euch da bitte nicht machen. Gleichmacherei ist nicht zu gendern. Das ist Gleichmacherei. Zu sagen, wenn ich sage Gärtner, ist auch die Gärtnerin mit einbegriffen und sind auch Transpersonen mit einbegriffen. Das ist Gleichmacherei. Gleichmacherei ist nicht zu sagen, ich spreche mit GärtnerInnen, sondern das ist eine Differenzierung. So, und da werden Begriffe verwendet, die irgendwie emotional aufgeladen sind und werden irgendwie rübergeschert, ohne dass jemals erklärt wird, was denn konkret gleich gemacht wird. Heißt das jetzt, dass gleiche Chancen nicht mehr in Ordnung sind wegen der Quote? Weiß nicht. Naja. Dann schreibt sie weiter, dies hat in den vergangenen Jahren vor allem in der Wirtschaft und in den Medien teilweise kuriose Züge angenommen. An der Spitze dieser Bewegung stand Disney. Figuren wie Ariel, die Meerjungfrau, bekamen nach Jahrzehnten eine andere Hautfarbe. Im Zeichentrick Lightyear küssten sich plötzlich zwei Frauen. So, und jetzt wird's rassistisch und querfeindlich, weil wir wissen alle, es existiert Whitewashing seit Jahrzehnten in Hollywood. Also das heißt, dass Menschen, die zum Beispiel ursprünglich japanisch waren oder kenianisch oder wie auch immer von weißen Darstellern gespielt werden. Ghost in the Shell ist zum Beispiel so eine Sache. Und da hat sich natürlich eine Jana Ensthaler und alle anderen, die in diese Richtung argumentieren, nie drüber echauffiert, sondern es waren ja dann weiße Personen und sie waren ja repräsentiert und deswegen war das alles in Ordnung. Und jetzt wurde ein fiktionaler Charakter, nämlich Ariel, die Meerjungfrau, wurde nicht von einer weißen, sondern einer schwarzen Schauspielerin dargestellt. Und auf einmal ist das ein großes No-Go und wir sind alle dem Untergang geweiht und so weiter. Da muss ich sagen, das ist einfach nur rassistisch. Das kann einfach so nicht stehen bleiben. Und warum sich nicht auf einmal zwei Frauen küssen sollten in einem Zeichentrickfilm, verstehe ich auch nicht.
Nee, verstehe ich auch nicht.
Ja, dann sagt sie, dass go woke, go broke. Wokeness ist einfach kein gutes Geschäftsmodell. Ich bin anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass Unternehmen, die sich nicht familienfreundlich aufstellen, die sich nicht auf Vielfalt einstellen, in den nächsten Jahren es immer schwerer haben werden, weil einfach immer weniger Menschen dort arbeiten werden.
Ja, und pauschal zu sagen, dass die Unternehmen, die sich in diese Richtung entwickeln, ja, oder die da was tun, dass die weniger erfolgreich sein werden, liegt vielleicht auch einfach daran, dass sie die Ersten sind. Dass sie die Ersten sind, die sich jetzt mal um sowas kümmern. Und dass es natürlich alles Zeit braucht, ey. Nach Jahrzehnten, in denen Dinge anders gelaufen sind, braucht es einfach Zeit, bis die Gesellschaft das auch ja monetär quasi vergütet. Und ich finde es ziemlich überheblich zu sagen, go woke, go broke. Ist einfach kein gutes Geschäftsmodell. Also, sorry, das ist auch gar nicht das Geschäftsmodell.
Es ist einfach eine billige Parole. Ja. Also vor allen Dingen haben wir ja innerhalb dieser Kolumne jetzt eigentlich etabliert, dass woke bedeutet, menschlich zu sein und Menschen zu inkludieren. Und jetzt wird gesagt, naja, aber das bessere Geschäftsmodell ist quasi, Menschen zu exkludieren.
Ja.
Was ist das denn für ein Schwachsinn?
Naja, das ist ja die Frage, was dann danach im letzten Absatz kommt. Da fragt sie ja selbst, was kommt nach woke?
Ja, und dann schreibt sie, gerade in der Geschlechterdebatte brauchen wir eine Rückkehr zum Pragmatismus. Den Gender Pay Gap zum Beispiel werden wir nicht durch elitäres Zwangsgleichgemache der elementaren Unterschiede in den Lebensrealitäten von Männern und Frauen schließen. Egal wie viele Gender-Sternchen die mittlerweile 173 ProfessorInnen für die Genderforschung im Duden sehen wollen. Also hier wird natürlich wieder auf biologische Faktoren zwischen Männern und Frauen. Männer gehören halt in die Küche, Frauen gehören halt in die Küche, Männer gehören halt an die Arbeit, weil Frauen halt nur stillen können und Frauen sich halt um andere kümmern können und halt empathisch und bla 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 bla, wo wir alle wissen, bis auf das Stillen ist da nichts biologisch, was ein Mann nicht auch tun kann, geschossen. Und was mich natürlich freut, ist die steigende Anzahl der ProfessorInnen, die sich dafür einsetzen, dass unsere Sprache auch im Duden gerechter wird. So, viel mehr brauchen wir mehr Initiativen und Regeln, die dafür sorgen, dass sich die offensichtlichen und nicht veränderbaren Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht in ungerechten Nachteilen manifestieren.
Sagt ja, aber also ich würde dem zweiten Teil zustimmen. Es ist korrekt, dass die Unterschiede in den Geschlechtern sich nicht in unfairen Nachteilen manifestieren sollen. Aber den ersten Teil davon, der ist halt scheiße.
Ja, und sie macht auch einfach gar nicht deutlich, was das bedeuten kann.
Ja, also,
es fehlt ist auch einfach mal ein
tatsächliches Beispiel, gell?
Genau, es fehlt total.
Was für eine Regel kann man denn setzen, damit, auch wenn die Unterschiede zwischen den Geschlechtern ganz klar sind,
naja, dass und was, zu einem Nachteil was sind, führt? Was sind denn die offensichtlichen und nicht veränderbaren Unterschiede? Also dieser Satz könnte populistischer nicht sein, weil einfach nur Kritik angefordert wird, zwei Gruppen gegeneinander ausgespielt werden und dann total vage geblieben wird. Also es ist
kein Lösungsvorschlag.
Nein, es
keine
ist einfach
Idee. Nur wir machen Gender Pay Gap, schließen wir nicht dadurch, aber sonst ist auch nicht klar wie.
So, und jetzt kommt der letzte Absatz und da wird es nochmal besonders schlimm. Und ich hoffe auch auf eine Zeit, in der Männer wieder Männer sein dürfen. Also, sorry, jeder Mann aktuell darf Mann sein. Es besteht überhaupt gar keinen Zwang,
eine Frau zu werden,
sondern jeder Mann kann und darf und soll bitte Mann bleiben, wenn er das möchte. Aber sie packt jetzt hier Adjektive hinten dran. Kraftvoll, beschützend, durchsetzungsstark, kämpferisch. Ich glaube, viele dieser Sachen zeigen gerade momentan, warum wir die Probleme auf der Erde haben, die wir haben. Gerade der letzte Punkt, kämpferisch. Und dann schreibt sie hinten dran noch, und gleichzeitig respektvoll und gleichberechtigt gegenüber Frauen. Was sie
ebenbürtig gegenüber Frauen.
Nee, gleichberechtigt.
Also ich habe den Originalartikel bei Business Punk offen. Da steht, und gleichzeitig respektvoll und ebenbürtig gegenüber Frauen.
Ja.
Das sind unsere Traummänner, steht da.
Genau. Nicht diese Lauchjungs, die schon nervös werden, wenn man sie nach dem Weg fragt. Ja, also mehr Shaming geht an der Stelle dann auch schon gar nicht mehr. Also das heißt, Männer werden direkt zu Lauchjungs degradiert, wenn sie zum Beispiel introvertiert sind, wenn sie ängstlich sind, wenn sie einfach Emotionen zeigen, dann werden sie von ihr degradiert. Und das Einzige, was sie braucht, sind muskelbepackte Patriarchen, die sich gegenüber allen möglichen Leuten durchsetzen und das möglichst, und wenn nicht anders möglich, halt auch mit dem Kampf tun. Aber dann bitte doch, vielleicht respektvoll und ebenbürtig gegenüber Frauen. Aber da muss ich sagen, hat sie eigentlich in der ganzen Kolumne sich dafür stark gemacht, dass diese Facette total untergeht.
Ja. Also eigentlich wollte ich nicht, Mike, dass du diesen ganzen Artikel vorliest, aber ich kann euch jetzt sagen, ihr müsst ihn nicht mehr lesen. Mike hat ihn euch komplett vorgelesen.
Ja, also man muss ihn quasi durchgehen und man muss die Sachen entwirken, weil das ist ein Grauen und es ist tatsächlich etwas, was sehr aus der rechten Ecke kommt. Ne? Es sind viele AfD-Parolen hier drin. Ich kann hier tatsächlich nur hoffen, dass möglichst viele GründerInnen, die jetzt bei der Höhle der Löwen dann wieder da sind, diesen Artikel gelesen haben und dann auch tatsächlich widerspiegeln und sagen, Jana, hier mit dieser Einstellung kann ich auf keinen Fall mit dir zusammenarbeiten. Das funktioniert nicht. Das ist entspricht nicht unserer ethischen und moralischen Vorstellung.
Stimme ich zu. Also für mich wäre sie jetzt auch raus damit.
Auf jeden Fall.
Wenn wir jemals bei der Höhle der Löwen wären, das wird nichts mit uns.
Nee. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich ein bisschen mehr auf die neue Serie. Die Teach-In wird diesen Artikel bestimmt gelesen haben und ich hoffe, dass sie da, wie sie in ihrer Art ist, Konter geben wird, weil sie steht ja durchaus für das Gegenteil von dem, was jetzt hier gerade kundgetan wurde.
In diesem Sinne beenden wir diese extrem lange Folge. Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Und das ist auch die letzte Folge, die wir von zu Hause aus schicken. Denn ab nächster Woche sind wir im Urlaub. Und dann kommen unsere Folgen aus Spanien.
In diesem Sinne eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche Montag wieder hier im Beziehungs-Investoren-Podcast. Bis dann.